Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Vielen Dank für euer Lob. Abendmahl, ein besonderer Gottesdienst. Wenn ihr Gast seid, dann wisst ihr vielleicht nicht, wie das bei uns in der Adventgemeinde funktioniert. Und ich lade euch ein, entweder zu beobachten oder daran teilzunehmen und euch darauf einzulassen. Abendmahl feiern wir in der Regel alle 3 Monate. In anderen Kirchen jede Woche. Ich finde es gut, dass wir das alle 3 Monate machen. Dort hat es dann noch mehr etwas Besonderes und wird nicht zu schnell zu einem toten Ritual. Aber auch in diesem Abstand kann es zu einem toten Ritual werden, das Abendmahl. Zu einer Handlung, die wir in regelmäßigen Abständen machen und tun. Und vergessen, welche Sprache das Abendmahl eigentlich spricht. Sprache ist so eine tiefe Bedeutung von Symboliken. Symboliken haben immer irgendeinen Hintergrund, eine Bedeutung. Und oft vergessen wir die Sprache, die Bedeutung, das, was es uns eigentlich zu sagen hat. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten von euch genau wissen, was das Abendmahl bedeutet. Aber erwischen wir uns nicht manchmal trotzdem daran, das einfach nur so zu tun, zu praktizieren und die Bedeutung dessen gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen? Die Sprache zu überhören, die das Abendmahl, die Jesus im Abendmahl zu uns sprechen möchte? Mein Vater ist ja Serbo-Kroate. Vor dem Krieg war er Jugoslawe. Und mit 3, 4 Jahren konnte ich Jugoslawisch fließend sprechen. Wir haben es praktiziert. Ich kannte diese Sprache, obwohl ich so klein war und nur ein paar Worte sprechen konnte. Als ich in den Kindergarten kam und dann in die Grundschule, wollte ich immer weniger diese Sprache sprechen. Weil die anderen Jungs und Mädels dort haben die Sprache auch nicht gesprochen. Also habe ich gesagt, Papa, lass mich in Ruhe mit Jugoslawisch. Und heute bereue ich, dass er meinem Wunsch nachgekommen ist. Dass er nicht so ein typischer Jugoslawe war an diesem Punkt und gesagt hat, so junger Mann, wer bist denn du überhaupt? Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, machst du das, was ich möchte. Und ich spreche jetzt so lange mit dir Jugoslawisch, wie ich will. Heute wäre ich echt dankbar gewesen, dann könnte ich diese Sprache fließend sprechen. Erst als der Krieg kam und dann viele Jugoslawen nach Deutschland kamen, habe ich mir diese Sprache wieder langsam Stück für Stück angewöhnt. Und die von euch, die diese Sprache hier sprechen, wissen, dass ich da nicht perfekt drin bin. Dass ich humpel. Dass ich die Bedeutung nicht jedes Wortes verstehe. Aber dass ich mehr verstehe, als ich sprechen kann. Sprache hat immer so etwas auf sich, dass man praktizieren muss. Viele von uns kennen das, wenn wir eine Fremdsprache üben in der Schulzeit oder wenn wir in den Urlaub fahren und interessiert sagen, jetzt will ich diese Sprache lernen. Ohne Übung wird das nichts. Meine Schwester ist in die USA gefahren und wurde in den kalten Topf geworfen. Und zum Glück hatte sie keine Deutschen in der Nähe. Sie war gezwungen, die Sprache zu sprechen. Ich glaube, wenn wir das Abendmahl feiern, dann spricht diese Symbolik eine Sprache zu uns, die wir immer wieder neu sprechen müssen, um sie zu verstehen. Um die Bedeutung der Handlung, die wir da tun, überhaupt wirklich bis in den Kern zu verstehen. Meine Predigt habe ich die Sprache des Abendmahls genannt. Und ich möchte mit euch einen Text aus Johannes lesen. Ein Bruder hat mich beim letzten Abendmahl aufmerksam gemacht, dass er noch nie eine Predigt über diesen Text gehört hat beim Abendmahl. Ich habe mir den Text angeschaut in Johannes Kapitel 6. Und ich habe mich gewundert, warum er noch nie so eine Predigt gehört hat. Das Brot des Lebens wird dort beschrieben. Das, was auch mit Kern des Abendmahls ist. Vielleicht haben einige schon von euch eine Predigt gehört und er ist damit alleine, ich weiß es nicht. Aber vielleicht wollen wir diesen Text entdecken, um die Sprache des Abendmahls heute vielleicht neu zu lernen. Und dort in Kapitel 6 möchte ich von Vers 47 mit euch lesen. Dort steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Ich habe mit euch den Text in der Mitte begonnen und damit den Kern des gesamten Abschnittes herausgehoben. Und dieser Kern beginnt mit der tiefsten Glaubensüberzeugung, die wir als Adventisten und als Protestanten haben. Es steht im Vordergrund in Vers 47: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Glaube allein, sola fide, nichts weiter. Der Glaube schenkt dir das ewige Leben. Du kannst nichts dafür tun. Du brauchst auch nicht irgendwelchen Ansprüchen genügen oder irgendwelche besonderen Eigenschaften an dir haben. Der Glaube genügt. Der Glaube steht hier über diesem Abschnitt und im Kern des Abschnittes. Und dann kommen vier Punkte, die ich mit euch übersetzen möchte. Vier Abschnitte einer Sprache, die ich mit euch neu lernen möchte. Aber über all dem möchte ich, dass wir wissen: Der Glaube allein steht vor allem. Der erste Punkt ist er für uns. Er für uns. Das heißt, in Vers 51 im zweiten Teil: Dies Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das Brot des Lebens ist Jesus Christus. Er gibt sein Leben für deins. Und hier steht wieder der Glaube drüber. Er gibt sein Leben nicht für deins, weil du so außergewöhnlich toll bist. Das Warum, warum er sein Leben für dein Leben gibt, diese Frage wird hier gar nicht gestellt. Und das Warum existiert für Jesus auch gar nicht. Es gibt kein Warum. Warum gibst du dein Leben für mich? Es gibt kein Warum im Sinne von, dass wir bestimmte Gründe hätten. Die einzige Antwort, die ich auf ein Warum finden könnte, von mir aus, nicht von Jesus aus, ist, dass ich seine Liebe nicht begreifen kann. Dass seine Liebe keine Maßstäbe hat. Dass er keine Messlatte an uns setzt. dass er uns bedingungslos liebt, ohne warum. Dass wir uns das nicht verdienen müssen. Er liebt uns. Und wenn er am Kreuz für uns stirbt, wenn er seinen Leib für uns gibt, er als das Brot des Lebens, dann macht er das für dich. Er für dich. Er für uns. Der zweite Teil seiner Sprache des Abendmahls hier beim Brot des Lebens, den habe ich kein Leben ohne ihn genannt. Kein Leben ohne ihn. Er betont, dass in Vers 53, also in Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Ich weiß, dass einige von uns vielleicht heute nicht am Abendmahl teilnehmen. Und vielleicht und wahrscheinlich hat jeder seine Gründe. Und es bedeutet auch nicht, dass man dann keinen Anteil an Jesus hat, wenn man heute daran nicht teilnimmt. Dass man damit sagt, ich nehme dieses Angebot nicht an. Aber gleichzeitig werden wir herausgefordert, die Sachen zu klären. Weil jeder, der einen Grund hat, wird auch irgendetwas zu klären haben. Irgendein Grund muss es ja geben, warum man sagt, ich möchte heute nicht daran teilnehmen. Aber ich möchte trotzdem dieses Angebot und die Symbolik bejahen. Ich sage dazu ja, dass er derjenige ist, von dem ich mein Leben bekomme. Und deswegen ist das eigentlich eine nicht zu vernachlässigende Stelle. Wenn wir uns bewusst machen, dass ich ohne Jesus kein Leben habe, und das meine ich jetzt nicht, dass ich das Leben hier nicht genießen kann oder dieses Leben hier, das ich ja sowieso habe, weil ich einfach in die Welt gesetzt wurde. Die einen mögen nämlich Zufall sagen, die anderen Bestimmung. Ich würde sagen, Gott hat dich gewollt. Egal, ob dich deine Eltern gewollt haben oder nicht, Gott hat dich gewollt. Ohne ihn gibt es kein Leben. Und er, und das ist der dritte Punkt, bietet uns dieses Leben an. Er stülpt es uns nicht über. Er zwängt es uns nicht auf. Er sagt nicht, hier ist ein Mitgliedsformular und jetzt hast du alle 3 Monate bestimmte Pflichten zu erfüllen. Jesus bietet uns das Leben an als ein Angebot und noch viel mehr als einen Neuanfang. Die Fußwaschung ist der Punkt im Abendmahl, die wir übrigens als fast einzige Kirche, würde ich mal noch sagen, praktizieren, die den Neuanfang hervorhebt. Und damit auch die Vergebung. Hier kann etwas Neues beginnen. Immer wieder. Petrus hat die Fußwaschung am Anfang nicht begriffen. Er wollte komplett gewaschen werden. Wenn du mir schon die Füße wäschst, dann doch gleich meinen ganzen Körper. Wie so eine neue Taufe. Und manchmal, wenn wir vielleicht von Gott weggekommen sind, die Beziehung vernachlässigt haben, gibt es Menschen, Christen, die gesagt haben, vielleicht war meine Taufe nicht so richtig wirksam. Ich muss sie erneuern. So etwas habe ich schon öfter gehört und auch unter uns Adventisten. Wir als Adventisten praktizieren keine Wiedertaufe. Genau aus diesem Grund, den Jesus Petrus gesagt hat. Du bedarfst nicht komplett gewaschen zu werden. Das Einzige ist, du musst immer wieder deine Füße waschen. Und damit machst du deutlich, immer wieder brauchen wir die Gnade Jesu. Ich brauche Jesus. Bei der Fußwaschung mache ich mir deutlich, dass ich Jesus brauche. Wenn ein Bruder mir die Füße wäscht, dann sehe ich in ihm Jesus. Ich kann auch in ihm den sehen, dem ich etwas zu vergeben habe. Oder er, der zu mir kommt und sagt, ich bitte um Vergebung. Auch die zwischenmenschliche Ebene ist dort drin. Aber in erster Linie wird in der Fußwaschung für mich deutlich, ich brauche Gnade und Vergebung immer wieder. Auch wenn der Glaube ganz oben steht, allein durch den Glauben, allein durch den Glauben brauchen wir die Vergebung. Wir brauchen sie. Ohne Vergebung tritt sofort der zweite Punkt in Kraft: kein Leben. Kein Leben. Der vierte Punkt ist wir für ihn. Wir für ihn. Und dort steht in Vers 57 im zweiten Teil oder den ganzen Vers auch: wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Allein der Glaube rettet uns. Nichts anderes. Aber auf diesem Angebot, dass Jesus uns sein Leben anbietet, für unseres, gehört eine Antwort. Und diese Antwort ist die Nachfolge. Wir für ihn. Wenn wir von diesem Leib essen, bedeutet das, ich lebe um seinetwillen. Und das kann befremdlich klingen. Wir geben Verantwortung ab. Und vielleicht wollen wir alle gerne einfach nur unsere Ziele umsetzen. Jeder hat seine Pläne, Familienpläne, Berufspläne, Zukunftspläne, Träume. Müssen wir die alle aufgeben, wenn wir für den anderen leben? Oder erhalten wir auch Zukunftspläne, wenn wir für jemanden leben? Deutlich wird ja, dass er in erster Linie für uns lebt. Er für uns. Wie in der Partnerschaft ist es ein Geben und Nehmen. Beim Abendmahl mache ich mir auch immer wieder aufs Neue bewusst, möchte ich für ihn leben. Lasse ich ihn in alle Winkel meines Lebens hineinschauen und gebe ich ihm die Verantwortung für mein Leben. Möchte ich, dass ich in allen Punkten meines Lebens frage: was ist dein Wille? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Abendmahl bedeutet für mich, er für uns. Es bedeutet für mich kein Leben ohne ihn. Und es bedeutet für mich, das Angebot steht immer wieder. Und wir für ihn. Ich lebe Nachfolge. In der Fußwaschung, beim Brotbrechen und Essen, beim Weintrinken, bei all diesen drei Elementen spricht das Abendmahl eine Sprache. Und der Kern dessen dreht sich nicht um uns. Es dreht sich nicht darum, wer mir die Füße wäscht. Es dreht sich nicht darum, wer mir das Brot oder den Wein reicht. Es dreht sich nicht darum, ob ich aus dem großen Kelch oder aus dem kleinen Kelch trinke. Es geht darum, wer bietet mir sein Leib und wer bietet mir sein Blut an. Es geht um diese Symboliken. Um diese Beziehung. Es geht darum zu sagen, wenn ich daran teilnehme, dann steht im Mittelpunkt die Beziehung zwischen mir und Jesus. Zwischen Jesus und mir. Er kommt jedes Mal aufs Neue auf uns zu. Ich möchte mir wünschen, dass wir uns das immer wieder, und man kann es nicht häufig genug, übersetzen. Diese Sprache sprechen. Diese Sprache danach leben. Und nicht nur Worte reden, die tot sind, sondern lebendig. Lebendig wie sein Leib, der für uns starb. lebendig wie sein Blut, das er für uns vergossen hat. Und lebendig wie das Wasser, mit dem er uns wieder und wieder und wieder wäscht. Amen.